Sich verstellen bringt nie etwas. Das sagt Georg. Er ist 31 Jahre jung und kommt aus der schönen Eifel. Unser Single-Gast in dieser Woche für dich. Der 31-Jährige ist Historiker und er ist nach seinem Studium und der Zeit bei der Marine wieder zurück in seine Heimat, der Eifel eben, zurückgekehrt. Im Interview erläutert Georg ausführlich, warum Geschichte es ihm gerade angetan hat und welche Rolle Star Wars in seinem Leben spielt und zusätzlich, warum er sich so gut mit der Jagd auskennt. Ich bin Maria von Frag Marie und das ist Georg. Und bevor es mit dem Interview losgeht, hier noch eine ganz tolle Empfehlung für dich. Kennst du schon unseren Single-Podcast? Nein, das ist nicht dieser Podcast, der heißt nämlich so Single-Podcast. In über 90 Folgen erwarten dich hilfreiche, völlig kostenlose Coaching-Tipps und Impulse sowie Experteninterviews rund um das Thema Liebe, Partnersuche und Single-Dasein. Suche einfach in der Podcast-App deiner Wahl nach Single-Podcast oder höre dir die Folgen direkt auf unserer Website www.frag-marie.de an. So, jetzt geht's aber los mit dem Podcast zum Vernehmen und der heutigen Folge. Viel Freude dabei. Georg, vielen lieben Dank, dass du dich gemeldet hast. In der E-Mail hast du geschrieben, ich möchte auch bei dieser Prozedur mitmachen. Ich hoffe, das ist im positiven Sinne gemeint gewesen und dass es keine Prozedur in dem Sinne für dich sein wird. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass ich hier teilnehmen kann. Also es ist ganz witzig, mal selber interviewt zu werden, wenn man so viele Interviews selber mal gemacht hat. Deshalb fand ich das, die Idee einfach auch mal cool, sich auch mal so vorstellen zu können.
Sehr, sehr gerne. Wie ich schon im Vorgespräch gesagt habe, genieß es einfach. Du saßt oder beruflich im beruflichen Kontext wahrscheinlich einfach auf der anderen Seite. Und jetzt wirst du mal interviewt. Das ist doch auch mal schön. Sag mal, wie geht's dir denn heute? Wir haben jetzt schon Abend. Was hast du heute getrieben, beziehungsweise wie war so dein Tag? Wie ist dein Gemütszustand?
Mein Gemütszustand ist tatsächlich sehr, sehr entspannt. Also ich war heute natürlich klassisch arbeiten, dann habe ich ein bisschen was im Garten gemacht und jetzt kann ich im Endeffekt, bin ich so auf dem Level, entweder jetzt noch irgendwo ein bisschen rausfahren in die Natur oder Serien gucken, je nachdem, wie das Wetter ist. Momentan ist es so, hier etwas, sage ich mal, durchwachsen.
Genau, aber, so könnte man das nennen, ja.
Ja, aber es soll ja super werden, ne? Also ich hoffe mal, dass das nicht nur eine Fiktion ist, sondern dass tatsächlich jetzt am Wochenende richtig schönes Wetter wird und dann bin ich auf jeden Fall draußen.
Es wird und wenn du dann online bist, wenn man dich jetzt hören wird oder darf gerade, dann scheint bestimmt die Sonne, da bin ich mir sicher.
Jawohl.
Du meldest dich ja aus der Eifel, aus der wunderschönen Eifel, da wo andere Leute Urlaub machen, das hast du gerade gesagt, das hast du sehr schön gesagt. Ich war einmal in meinem Leben auch in der Eifel und ich muss es öfter tun, glaube ich. Ich weiß zu wenig über diese Gegend, muss ich zugeben.
Ja, ich glaube, das ist bei vielen so. Also selbst ich kenne nicht alles in der Eifel und die Eifel hat so extrem viele schöne auch Gebiete und Sachen, die man hier machen kann. Das unterschätzen, glaube ich, viele. Mhm. Und es ist nicht so, wie das manchmal die Kölner denken, ne, dass hier nur alle überall Nashörner noch leben würden und die wären hier alle vom total abseits von allem. Also das wollte ich auch mal klar sagen, die Kölner können gerne Nashörner suchen gehen, hier in der Eifel, ne? Freuen sich die Leute, ne? Es gibt hier schöne Hotels, Restaurants, kannst hier super schön wandern gehen. Es gibt auch richtig viele historische Sachen hier in der Eifel, die man sich dabei anguckt.
Ja, genau. Trier, ne? Trier ist ja unglaublich historisch. Sag mal, was hat es mit den Nashörnern auf sich? Ist das eine Legende, eine Sage? Ich habe davon noch nie gehört.
Das hat irgendein Kölner Komiker mal gesagt, ne? In der Eifel würden noch Nashörner existieren. Und also ich habe noch keine gesehen, aber wie gesagt, die Kölner können da gerne runterkommen und das sich mal angucken. Ich habe am Donnerstag habe ich mit einer gesprochen aus Koblenz, ne? Für die war auch, sage ich mal, die Eifel so ein sehr großes Gebiet und sie hat gedacht, das wäre auch nur sehr, alle wären ungefähr Eifel, aber die Eifel hat auch sehr viele unterschiedliche Gebiete, also Mare und die Nähe zu Luxemburg und Nürburgring, also da ist auch viel geboten für unterschiedliche Interessen. Das unterschätzt man total.
Ja, finde ich einen spannenden Ort, weil da auch wirklich wenig drüber auch medial irgendwie stattfindet, habe ich das Gefühl. Also so über die Ostsee gibt es immer viele Reportagen. Aber vielleicht irre ich mich auch komplett, aber für mich persönlich ist es auf jeden Fall noch ein Ziel, was anversiert werden sollte. Und das mit den Nashörnern ist natürlich, also man hätte das mitgekriegt. Und für ein Wochenende ist es ja für die Kölner ja dann doch gut genug, ne? Habe ich ja, ja auch schon gehört.
Definitiv, die kommen alle im Winter, kommen die alle, oder fahren die alle hier genau. in die Eifel, um genau. schönen Schlitten zu fahren, weil hier ein bisschen Schnee liegt.
Ja.
Und fahren dann wieder abends wieder zurück. Also ist das hier, sage ich mal, auch ein tolles Gebiet. Ne? Also
ja,
weil man sagen muss, diese letzten Meter. Letzte Winter war einfach auch da mal ein toller Skiwinter. Wenn jetzt okay. kein Corona gewesen wäre, dann hätten, glaube ich, auch alle hier auch endlich mal wieder einen normalen Winter erlebt.
Ja, vielleicht dann wird der nächste besser. Ich drücke die Daumen für uns alle. Wir sind bestimmt alle, die jetzt zuhören, ganz gespannt, ob du überhaupt von da kommst, was du beruflich machst, was deine Hobbys sind, wer du eigentlich so bist. Aber vorher möchte ich dir gerne die Entweder-Oder-Fragen stellen. Ja?
Ja.
Machen wir das mal so. Also, was hörst du denn lieber, Radio oder Podcast?
Ehrlich gesagt Podcast mittlerweile sogar, weil ich es interessanter finde und weil ich finde, dass man da schneller auch seine Themen selber auswählen kann, was einen wirklich interessiert. Und im Radio muss man sich auch mittlerweile ja einfach auch bedudeln lassen, weil man kann man ja auch keine Musik oder so mal auswählen, die man gerne hört. Ne? Man kann das immer nur ganz grob, ob man hier ist das SWR1 hören will, wo es nur Schlager gibt oder SR3, wo es mehr so Pop gibt. Und beim Podcast ist es tatsächlich so, da kannst du echt schön dann Themen, was dich gerade in dem Moment interessiert, mal auswählen und dir das anhören. Das ist, finde ich, auch sehr beruhigend eigentlich, Podcasts zu hören.
Ja, das stimmt.
Auch beim Autofahren.
Das stimmt. Das ist ja auch, glaube ich, mit einer der größten Erfolgsgeheimnisse des Podcasts. Hast du einen persönlichen Favoriten oder einen Geheimtipp für die ZuhörerInnen, wo du sagst, das ist ja ein richtig cooler Podcast, den habe ich entdeckt?
Also wo ich jetzt sagen würde, was mich völlig überrascht hat, war der Atze Schröder Podcast. Also man kennt ja Atze Schröder so als Comedian, wie er so ein bisschen den Ruhrpott-Proll gibt, den klassischen, wie man sich das im Ruhrpott vorstellt. Und mich hat dann echt überrascht, wie er auch mal über so Philosophie reden konnte und wie er es auch ein bisschen auch tiefer gehen konnte und wie er sich da auch ausgedrückt hat. Das hätte man von ihm, wenn man ihn so spielen sieht, auf den ersten Moment gar nicht gedacht. Also das ist vielleicht so ein Geheimtrip. Die reden auch tatsächlich über sehr ernste Themen. Also was zum Beispiel... Was sind richtige Niederlagen im Leben oder was ist halt Zorn oder was bedeutet Motivation oder was da sonst so kommt? Also es ist schon sehr tiefgehend.
Ja, das ist ein ganz schön, dass du sagst, weil ich war auch sehr, sehr überrascht, dass ich auf den Podcast gestoßen bin, weil ich eben auch ihn als den Comedian kenne und auch irgendwann das nicht mehr sehen konnte, ehrlich gesagt. Als den Atze Schröder quasi, aber das ist ein unglaublich intelligenter Mann, der auch sehr, sehr ernst sein kann und das beweist er in diesem Podcast. Und ich glaube, das ist ja auch der Gegenpart zu ihm, ist ein Psychologe, meine ich, der das macht.
Genau,
die reden ja über Psychologie-Themen.
Ja.
Genau, stimmt. Also da bin ich auch einmal drüber gestolpert, muss ich mal wieder reinhören. Ja, guter Tipp auf jeden Fall. Hat, glaube ich, nicht jeder auf dem Schirm.
Ja.
Die nächste Frage.
Ich will auch nichts gegen Atze Schröder sagen. Also
nein, um Gottes Willen.
Das Ruhrpott finde ich sogar ein bisschen witzig gemeint, weil ich selber mal auch, ich habe nicht in der Nähe studiert, aber war häufig auch im Ruhrgebiet dann auch mal Fußball gucken.
Ich komme aus dem Ruhrgebiet.
Du kommst aus dem Ruhrgebiet. Also,
ich bin da geboren.
Die sind teilweise ja wirklich so, ne, wie das Atze da halt gibt.
Yeah,
ne?
Und
das finde ich halt.
Deswegen, ich bin mit ihm aufgewachsen und deswegen konnte ich es einfach nicht mehr sehen irgendwann. Ne? Also irgendwann,
ja, das stimmt.
Kannst du diese Perücke einfach auch nicht mehr sehen. Irgendwann ist man satt. So, ja, genau. Aber nee, auf jeden Fall. Vielleicht auch nicht mehr für die Zeit damals in den 90ern, Anfang 2000er war das noch der Shit, so sage ich mal.
Ja.
Und vielleicht ist ja jetzt nicht mehr die Zeit dafür.
Ja, das ist halt, glaube ich, bei vielen Comedians, die haben halt, glaube ich, nur ein Ding, was die wirklich gut können und das ziehen die halt bis zum Ende durch und das merkt man ja nicht nur bei Atze Schröder, sondern auch bei manchen anderen. Und da fand ich es, glaube ich, auch bei ihm echt cool, was er gesagt hat dazu, wenn er nachher irgendwann nicht mehr gehört wird, dann hört er halt auf. Ne? Also das ist für ihn gar nicht so, dass er da abhängig ist, sondern dann sagt er halt, gut, dann war es das halt jetzt, dann mache ich jetzt Schluss. Und das fand ich beeindruckend.
Ja, ist die richtige Einstellung. Also es wird ja viel zu oft auch, werden Dinge einfach bis zum Get-No weitergeführt und dann nervt man die Leute eigentlich nur mehr, als ja, dass man dann einen Abgang mit Klasse hätte, ne? Zum Beispiel. Die nächste Frage für dich. Gold oder Silber?
Ich glaube Silber. Weil Gold ist schon Gold ist mir zu offen oder zu, also irgendwie aus dem Bauchgefühl würde ich Silber sagen, weil es nicht so direkt in den Vordergrund tritt. Gold tritt mehr in den Vordergrund.
Gold ist prollig, ne?
So, ja, heute habe ich noch einen gesehen, der goldene krönende Kette anhatte, so klassische Hip-Hop-Klamotten. Ja, Gold ist schon ein bisschen, das stimmt schon. Silber ist halt, das kann man auch einfach so ganz normal tragen, auch so eine Kette aus Silber, das fällt nicht so direkt auf, wenn man das mal trägt.
Verstehe. Aber ja, mit so einer goldenen, vor allem wenn die ganz dick ist, da macht man natürlich auch ein Statement, ne? Obwohl, wenn stimmt, die auch dick und silber ist, dann auch. Aber ich weiß, was du meinst, glaube ich. Alles klar. Ja. Bist du ein Typ, der auch Schmuck trägt?
Nee, gar nicht. Okay. Weil ich auch ehrlich gesagt keinen richtigen habe. Und da war ich auch gar nie ein Typ für, um ehrlich zu sein. Also auch weder Ohrringe noch irgendwelche Ringe. War ich einfach kein Typ für. Ich habe es mal tatsächlich mal probiert, aber war dann irgendwie nicht mein Ding und dann habe ich das auch schnell sein lassen.
Ja, ja, die Phase durchläuft man, glaube ich, dann auch mal, ne? Dass man es ausprobiert. Ja. Gut, die nächste Frage. Butter oder Frischkäse?
Butter auf jeden Fall.
Du bist die Butterfraktion, alles klar.
Die Butterfraktion, ja. Ich könnte es nicht mal begründen, aber es ist vielleicht auch einfach so Gewohnheit.
Du bist so aufgewachsen wahrscheinlich.
Genau, ich bin, glaube ich, so aufgewachsen und dann ist das, glaube ich, so, dann nimmt man das einfach. Nicht, dass Frischkäse schlecht ist, aber das übernimmt man dann einfach.
Das gehört auf jeden Tisch. So. Ja. Ja. Okay. Dann Absatz bei Frauen. Ja oder nein? Also ist das ein Go oder No-Go? Findest du es gut oder sagst du, ist mir eigentlich egal?
Also es ist mir eigentlich egal, aber ich finde es, wenn es zu hoher Absatz ist, finde ich es irgendwie ein bisschen übertrieben. Also so einen kleineren Absatz finde ich gar nicht so schlimm, auch bei Frauen. Aber es gibt ja diese 10 Zentimeter, 11 Zentimeter Absätze, damit kann ich tatsächlich, muss ich sagen, nicht so viel anfangen. Das finde ich schon ein bisschen übertrieben.
Was glaubst du, warum machen das Frauen? So richtig, richtig hohe Absätze tragen?
Ich glaube tatsächlich, es erhöht es auch ein bisschen. Also wenn man vielleicht auch nicht die große Körpergröße hat oder so, dann gibt man sich nochmal ein paar Zentimeter mehr und dann hat man noch mehr Selbstbewusstsein. Ich glaube, in diese Richtung geht das, glaube ich. Es geht, glaube ich, um Selbstbewusstsein, dass man Selbstbewusstsein mit solchen Schuhen holt. Und ich finde, da für Selbstbewusstsein braucht man keine Schuhe anziehen. Also viele kriegen das ja einfach, haben das einfach so drin, ohne sich irgendwas anziehen zu müssen. Und das macht dann auch, wenn man ein natürliches Selbstbewusstsein macht, einen auch, finde ich, attraktiver, wie wenn man sich irgendwas anziehen muss und dadurch erst so ein bisschen, sage ich mal, selbstbewusst wird.
Ja, das stimmt. Wenn man nur aus dem einen Grund das macht, ist es natürlich schade. Ne? Wenn man das nur unterstützend trägt, dann ist das ja in Ordnung.
Ja.
Aber okay, ja, ist auf jeden Fall eine Meinung. Und die letzte Frage für dich, bezogen auf dich selbst auch. Gehst du auf Konfrontation oder gehst du zum Beispiel einem Konflikt lieber aus dem Weg?
Das ist bei mir ganz interessant. Also wenn ich Konflikt muss, dann werde ich auch annehmen. Aber ich bin tatsächlich ein sehr, sehr konfliktfreier Mensch. Also ich kriege vieles hin, ohne da die großen Konflikte zu machen. Aber wenn ich theoretisch, wenn ich auch mich streiten muss oder das habe ich auch beim Job gemacht, Konflikt muss, dann werde ich das, glaube ich, auch machen. Aber es ist nichts, was ich gerne mache. Also auch bei meinem ehemaligen Job habe ich mich damit auch nicht so hundertprozentig wohlgefühlt, weil ich eigentlich ein sehr, sage ich mal, eher friedliebender Mensch bin. Und wenn man dann in solche Konflikte reingeht, ist es halt für einen auch selber, da weiß man, okay, das ist auch eigentlich überhaupt nicht dein Ding und das da wird einem unwohl. Aber ich habe das gelernt tatsächlich in meinem Leben, dass man manche Konflikte einfach austragen muss. Und das habe ich tatsächlich gelernt, das eigentlich ganz gut zu machen. Also ich habe dann auch so eine sehr entspannte Ader, aber trotzdem eine lange Zeit lang.
Da hast du mir jetzt eine gute Steilvorlage gegeben, wenn du sagst, du hast das gelernt im Leben. Magst du das mal erläutern? Also gab es da mal eine Situation, wo du das lernen musstest, weil es nicht anders ging? Oder worauf ist das bezogen?
Das ist bezogen auf meine Zeit nach dem Abitur. Ich war bei der Marine und da ist es im Endeffekt so, dass das haben die mir als allererstes auf einem Schiff beigebracht. Du musst bestimmte Konflikte halt einfach eingehen, um auch, sag ich mal, auch eine gewisse Prestige auf diesem Schiff zu kriegen, wenn du da ankommst. Und du bist dann, ich war ein sehr, sehr friedlicher Typ und das haben die natürlich auch direkt gemerkt. Und dann haben die mich so getriezt, dass ich irgendwann halt auch einen bestimmten Punkt erreicht hatte, wo ich einen Konflikt eingegangen bin. Aber da war gut. Also das muss man klar sagen, die wollten mich nur auf eine bestimmte Art trainieren, dass ich sage, da ist meine Grenze und hier, die kommuniziere ich auch. Und das war eine sehr interessante Erfahrung, die mich aber persönlich tatsächlich auch weitergebracht hat, weil ich sonst, glaube ich, einfach ein super, super lieber Mensch geblieben wäre und mir alles hätte gefallen lassen, auf gut Deutsch gesagt. Und das hat mich tatsächlich ein bisschen dazu gebracht, auch seine eigene Grenze da mal zu sehen und dann zu sagen, hier ist die Grenze erreicht und da muss man dann jetzt auch mal was machen.
Das ist ja interessant. Also das war schon so eine Art Wendepunkt in deinem Leben, könnte man sagen. Also eine große, große Erfahrung. Magst du mal erläutern, für die, die es nicht wissen, inklusive mir, wenn man sagt, ich war bei der Marine, was bedeutet das genau? Warum ist man dann ein Jahr lang unterwegs? Ist das eine Art Bundeswehr-Einsatz, Ersatz? Klär mich mal auf.
Also Marine sage ich immer, weil das immer besser ein bisschen ankommt. Also eigentlich, es war die Marine, die Bundeswehr hat. Also okay. Ich war Wehrdienstleistender und bin im Endeffekt, bin auch, sag ich mal, auch klar freiwillig dahin gegangen, weil ich gesagt habe, nach dem Abi wusste ich jetzt nicht so richtig, was ich machen sollte. Ich wollte ein bisschen was in der Welt sehen.
Ja, ich kann mich erinnern. Also das war für viele Jungs auch aus meiner Schule auch ein Riesenthema, ne? Was machen die jetzt? Warum hast du dich für die Marine entschieden und nicht für Bundeswehreinsatz oder Bundeswehr an Land?
Das war wie ein Bauchgefühl. Also ich habe mir das angehört, was es so für Möglichkeiten gab und ich hatte dann so, ich wollte auch ein bisschen weg von zu Hause, also ein bisschen auch was sehen und dann habe ich halt gedacht, so okay, her, war jetzt irgendwie nicht so interessant und Luftwaffe wusste ich, da machen die sowieso nicht so viel, auf gut Deutsch gesagt, oder war so das Gerücht. Und dann Marine mit der Marine konnte ich gar nichts anfangen und dann habe ich gesagt, ja, gehst du einfach mal dahin und guckst dir da mal an, wie das da abläuft. Und das war, glaube ich, auch so eine Erfahrung. Ich habe mit 0,0 Wissen, bin ich da angekommen. Ich hatte noch nie ein Schiff gesehen von der Marine. Und so dann dahin zu gehen, war auch einfach, was ich auch eigentlich, glaube ich, ziemlich gemocht habe, so komplett unbefreit einfach. Ne? Du konntest dir einfach da das mal angucken, konntest genau gucken, wie ist das da und was erlebt man da und was dann vor allem für Leute. Also da habe ich halt auch viele tolle Menschen einfach kennengelernt. Also hört sich mal blöd an, ne? Weil jetzt ja auch gerade die Bundeswehr häufig in negativen Schlagzeilen ist, aber als ich da war, war ja noch der Wehrdienst da und das hat, glaube ich, auch für eine gewisse Durchmischung auch unter den Leuten gesorgt.
Und ja, also das Image war auf jeden Fall anders. Ich kann mich auch erinnern, als ich Abi gemacht habe und dann hat man da noch nicht so negativ drüber gesprochen. Aber über die Gründe und so, da brauchen wir jetzt, glaube ich, kein Fass aufzumachen. Das wird diesen Podcast bringen.
Können wir einen eigenen Podcast machen eigentlich, ne?
Auf jeden Fall stelle ich mir es auch beeindruckend vor, einfach mal so ein Schiff zu sehen, ne? Also so, das ist bestimmt alles ganz, ganz groß und auch aufregend natürlich. Vor allem, wenn man so jung ist, ne? Okay, und dann hast du das ein Jahr absolviert?
Ich habe verlängert auf insgesamt 23 Monate. Ich war freiwillig länger dienend, weil ich auch auf ein Schiff wollte. Und ich kam dann auf ein Schiff, das ist aber erstmal in die Werft gefahren. Und da war ich auf dem Schiff, was aber erstmal fast nur an Land gewesen ist. Und dann haben wir im Endeffekt nur auf dem Schiff Dienst gemacht, aber hatten eigentlich gar keine richtige Seefahrt. Die Seefahrt habe ich erst nach einem Jahr kennengelernt. Also dann aber auch ein bisschen Norwegen und ein bisschen Schottland war ich gewesen und so ein bisschen in der Nord- und Ostsee. Bin ich rumgekommen. Also nicht, ich war nicht Somalia. Da wäre ich ehrlich gesagt gerne hingefahren, aber ich hatte mich da mal beworben, aber ich hatte keine Chance, da auf so ein Schiff zu kommen. Also es wäre aber für mich so ein Ding gewesen, wo ich gesagt hätte, die Erfahrung will ich auf jeden Fall mitnehmen. Ne? Und auch auf der anderen Seite natürlich auch ein bisschen die Finanzen spielen natürlich auch eine Rolle, wenn man da runterfährt.
Das stimmt, stimmt. Okay, dann hast du das gemacht. Bist du denn gebürtig von dort, wo du jetzt gerade lebst, oder wo kommst du eigentlich her?
Also ich bin gebürtig aus der Eifel. Ich bin hier geboren, aufgewachsen und nach meinem Abi habe ich dann gesagt, ein bisschen was anderes sehen wäre auch, glaube ich, ganz gut. Und das bisschen anders sehen hat dann leider aber 10 Jahre gedauert. Ne? Also ich bin dann 10 Jahre ein bisschen rumgetourt.
Warum leider? Das ist doch schön, oder? Also
ja, also wenn man aber irgendwann, denkt man halt auch so, man wäre ja schon gerne irgendwann wieder da, wo man herkommt. Also so war es bei
wenn
mir
man
so. Ich bin immer hin und her gependelt, weißt du?
Also
also es war nie so, dass ich gesagt habe, ich ziehe jetzt komplett nach, keine Ahnung, sondern ich bin immer am Wochenende oder alle 2-3 Wochen dann nochmal in der Eifel gewesen und habe daher auch den Bezug nicht komplett verloren.
Das ist auf jeden Fall anstrengend, das stimmt. Wenn man dann immer wieder hin und her fahren will oder muss. Ja. Aber du hast ja freiwillig gemacht. Okay, also dein Bezug zu der Eifel ist auf jeden Fall sehr, sehr groß. Und jetzt lebst du wieder dort. Ne? Und verrat mal, was du so machst. Womit verdienst du deine Brötchen und wie sieht so dein Alltag aus?
Ich bin Historiker und habe auch Geschichte studiert in Münster und hatte recht viele Praktikas gehabt in verschiedenen Städten dann während meines Studiums. Deshalb hat es ein bisschen länger gedauert. Ich habe, glaube ich, Praktikas insgesamt 2 Jahre gehabt. Mhm. Also immer unterschiedliche Zeiträume. Und am Ende habe ich dann tatsächlich durch meine Praktikas, glaube ich, auch einen Job hier in der Eifel gefunden. Mhm. Der mir super Spaß macht. Also es ist im historischen Bereich und ich kann auch ein bisschen meine eigenen Projekte da machen. Natürlich ein paar Sachen muss ich natürlich auch machen, die jetzt nicht meine eigenen Projekte sind. Das ist aber alles vollkommen im Rahmen. Also ich bin da tatsächlich, glaube ich, ich habe mir so jetzt mal das Lied von Feine Sahne Fischfilet angehört. Die haben ja so ein Lied Alles auf Rausch. Und so hatte ich mal den Eindruck, dass mal 10 Jahre bei mir tatsächlich so ein bisschen auf Rausch waren. Ne? Also fast jedes Jahr woanders hingezogen und dann viele auch gesehen und nicht nur Marine, sondern halt auch dann andere Städte in Deutschland, München, Würzburg, Frankfurt.
Aber das ist doch bereichernd, oder? Oder war das, oder empfindest du das heute als eher, oder bereust du das?
Nee. Das ist, das hat mich tatsächlich, glaube ich, zu einem Menschen gemacht, der super viel gesehen hat und dann auch sehr offen mit vielen Dingen umgeht, weil er halt weiß, okay, von den ersten Vorurteilen oder was man so denkt, kann das komplett anders sein, wenn man das erlebt. Und deshalb, dass halt genau diese ganzen Erfahrungen, die ich gemacht habe, haben mich halt dazu gebracht, dass ich gesagt habe, ich gucke mir alles einfach mal an und entscheide dann selber, ob das jetzt gut ist, schlecht ist, ob es da Probleme gibt oder nicht. Und da muss man sagen, das hat mir immer viel geholfen, auch diese Einstellung. Das hat man mir auch dann immer so ein bisschen auch kommuniziert. Ich bin ein sehr offener Typ einfach. Ich gucke mir viele Sachen einfach unvoreingenommen an, um dann selber darüber zu urteilen und lass mir mit Vorurteilen, natürlich jeder hat Vorurteile, ich habe auch bei manchen Sachen Vorurteile, aber ich bin dann einer, der sagt, ich überprüfe das mal.
Ob das genau, so wenn man dem begegnet, dann wird man meist, bekommt man dann die Antwort, ne? Ja. Egal ob jetzt positiv oder negativ. Ja, ja und das ist ja nicht umsonst sagt man Reisen oder wenn man an anderen Orten ist, das bildet einfach. Also man wird nicht schlauer, wenn man sein Leben lang in einer Wohnung sitzt, in einem gleichen Ort. Das ist, glaube ich, einfach so, ohne es jetzt irgendwie zu verurteilen, wenn das jemand nicht machen möchte. Aber ist doch schön, dann hast du quasi 10 Jahre dich so gefunden oder finden wollen, mehrere Dinge ausprobiert, dich gebildet. Warum bist du in die Historiker-Richtung gegangen? Ich finde das super spannend, weil das endlich, ich sage jetzt endlich mal in Anführungsstrichen, ein Beruf ist, der mal was ganz anderes ist. Ne? Also hier in diesem Podcast, das ist immer ganz spannend, wer sowas macht. Viele Dinge doppeln sich, aber das hatten wir nämlich noch nicht, deswegen finde ich es ganz spannend. Warum diese Richtung? Gibt es da in der Kindheit irgendwelche vergrabenen Schätze im Kopf?
Also ich glaube, zum einen war es so, ich habe mich schon immer ein bisschen für Geschichte interessiert und zum anderen war es, als ich bei der Bundeswehr gesessen habe und gesehen habe, okay, meine Zeit läuft jetzt ab, musste ich ja irgendwie mal überlegen, was mache ich denn danach? Und da waren meine ersten Sachen, wo ich überlegt habe, wo war ich denn gut in der Schule? Und das war Geschichte und Latein. Dann habe ich halt gesagt für mich, dann gehe ich an eine Uni und studiere das, weil es so nach dem Motto, das hat mich am meisten interessiert. Und bei Geschichte habe ich dann mit diesem Geschichtsstudium auch einen gewissen Denkprozess im Endeffekt bekommen. Also dass man auch sich nicht alles erstmal, dass man nicht, sag ich mal, alles hört und dann direkt glaubt, sondern dass man so ein bisschen hinterfragt und erstmal guckt und sich auch mit vielen Sachen auch tiefer beschäftigen will, wenn das einen interessiert und sich nicht erzählen lässt und dann sagt, okay, wenn er das sagt, dann stimmt das schon, sondern das ist, glaube ich, so, dass dann gerade in Geschichte ein gewisser Prozess ist, wo man dann alles so ein bisschen auch tiefer hinterfragen will und verschiedene Quellen sehen will, was sagt denn der und sich seine eigene Meinung so ein bisschen bilden will. Und zwar, das ist so ein Antrieb, den man da so ein bisschen auch eingeimpft kriegt. Ne? Wenn man eine Hausarbeit schreibt, muss man ja auch Sachen bei Quellen auswerten und dann muss man nachher auch eine eigene Meinung sich bilden, die darauf basiert, was man da so unterschiedlich herausgefunden hat, so verschiedene Meinungen vergleichen.
Und stimmt. Und deshalb ist ja wissenschaftliches Arbeiten und auch der richtige Umgang mit Quellen unglaublich wichtig. Ne? Ich glaube, das ist mit einer der wichtigsten Dinge, die auch angehende Erwachsene, also Schüler, lernen müssen. Ne?
Ja.
Weil ich finde den Punkt sehr, sehr wichtig, wie du sagst, man kann alles anders interpretieren und man kann ja auch viele Dinge einfach komplett verfälschen, wie man dann ja auch leider in so Kreisen sieht, die dann Dinge einfach nicht so wiedergeben, wie sie waren. Aber es ist nun mal in der Vergangenheit passiert. Und ne, also ich finde, das ist eine spannende Herangehensweise. So habe ich Geschichte auch noch nie für mich gesehen, zu sagen, auch was für Möglichkeiten darin stecken, auch Dinge oder die Wahrheit einfach zu verdrehen, ne, wenn man wollen würde.
So, das hat,
die Macht hat man ja dann auch.
Definitiv. Also das ist ja, das lernt man ja auch im Geschichtsstudium so ein bisschen, wenn man sich auch Reden anguckt, dass man auch an diesen Reden erkennen kann, was wollte der aussagen, was war sein Grund, warum er das gemacht hat und mit welchen Worten wollte er auch nochmal die ansprechen oder die. Und ich fand, was Riso dazu gesagt hat in so einer in so einem Interview mit dem Richard David Precht, fand ich ziemlich gut. Riso hat gesagt, dass man diesen Umgang mit Medien gar nicht gelernt hat. Und jetzt kommen halt Medien, die uns auf uns einprasseln. Mhm. Und man hat jetzt gar nicht aber gelernt, wie man damit umgeht. Ne? Der eine erzählt jetzt irgendwas und dann der nächste erzählt noch eine komplett andere Nummer. Ja. Und der dritte erzählt nochmal was anderes. Ne? Und das ist für Leute manchmal echt schwierig, dann glaube ich auch zu überlegen, wer ist denn jetzt richtig. Und ich glaube gerade ein bisschen auch die ältere Generation, die ja mit der klassischen Tagesschau aufgewachsen ist, wo ja früher auch im Endeffekt die einzige Quelle war, die meisten gekannt haben, die sind natürlich anfällig darauf, wenn sie da irgendwas im Internet hören und dann sagen, ja, das, wenn der das sagt, dann wird das wohl schon so sein.
Ja, da sagst du was völlig Richtiges, in meinen Augen auch. Also es ist super, super wichtig in meinen Augen, dass Kinder, ich finde auch, dass wir das vielleicht ein bisschen verpasst haben, so die Medienkompetenz, ne? Weil alles so schnell, wie du gesagt hast, wie so eine Welle über uns kam. Und viele ab 50, ab 60-Jährige da vielleicht schon gar nicht mehr hinterherkommen, ne? Und auch wissen, wie man da, ja, wie man da vielleicht auch sortiert und wie man richtige Quellen auch von, ja, so unseriösen Quellen unterscheiden kann, was ja auch in heutigen Zeiten leider auch irgendwie auch, ja, nicht ganz unwichtig ist.
Ich glaube, dafür ist ein gutes Beispiel, ist, glaube ich, dafür diese Geschichte, die in Münster passiert ist. Da war es ja auch so, dass nach diesem Attentat, was da passiert ist, erstmal ganz viele Videos auch im Internet gegeistert haben. Auch meine Kumpels aus Münster haben mir dann auch Sachen geschickt. Und einer meiner Historiker-Kumpels hat dann auch so ein Video geschickt und dann direkt dahinter geschickt, von wem das kam. Das war irgend so eine österreichische Nachrichtenagentur, die schon 20 Verfahren wegen unsauberer Berichterstattung oder ohne unsauberen Quellen hatte. Aber dieses Video, manche haben das unreflektiert einfach weitergeschickt. Und wenn man das nicht gewusst hätte, was die Hintergründe sind, dann hätte man das ja auch sich erstmal angeguckt und gedacht, oh.
Das ist ein gutes Beispiel, ne? Und über WhatsApp geht das ja dann auch, oder über die sozialen Netzwerke, geht das dann auch rasant wie ein Lauffeuer um die Welt. Ja. Das ist Fluch und Segen zugleich manchmal. Das stimmt schon.
Ja.
Wie sieht denn sogar der Markt aus? Also ist es, gibt es genug Nachwuchs in dem Bereich oder würdest du sagen, leider ist das Interesse an dem Bereich, vor allem auch für das Studium, nicht mehr so hoch. Wie sind da so deine Erfahrungen? Weil viele wollen ja jetzt auch Online-Marketing machen oder Podcaster werden. Sowas zum Beispiel. Oder in die Medien. Oder, ne, weißt du, was ich meine? Also das ist ja vielleicht auch in manchen Augen ein etwas verstaubter Beruf. Wie sieht es da aus mit dem Nachwuchs?
Also das, was ich immer mitbekommen hatte, war, dass der Hörsaal bei uns immer voll war. Also wir hatten, glaube ich, immer 200-300 Leute, die das angefangen haben. Aber da muss man halt die ganzen Lehramtsstudenten, glaube ich, auch mit abrechnen, ne? Die Geschichte machen und dann Mathematik oder sowas als richtiges oder sagen wir mal als sicheres Fach. Das muss man da. Und wer am Ende des Tages tatsächlich dann nur Geschichte macht, das kann man dann immer schwer sagen, weil halt so viele auch mit Lehramt anfangen. Manche hören dann nochmal auf damit. Mhm. Aber das Lehramt ist, glaube ich, so ein Ding, wo viele erstmal da reingehen und sagen, ich will was Sicheres haben. Aber egal ob Lehramt oder nicht, also du lernst halt im Geschichtsstudium halt schon ganz stark diesen Quellenumgang kennen.
Ja,
das ist
das A und O, ne?
Genau, das ist ein ganz großes Thema. Und also als ich dann von der Uni abging, fing das dann mit Digitalisierung an. Das ist eigentlich das nächste große Thema vieler Historiker, dass du dich, sag ich mal, in der Digitalisierung so ein bisschen auskennst. weil da wird die Zukunft liegen. Also dass du dann überlegst, kann man bestimmte Dokumente digitalisieren oder wie kann man Datenbanken aufbauen für irgendwelche Recherchen, zum Beispiel familiengeschichtliche Recherchen.
Ja,
also das ist so ein bisschen die Zukunft. Also das habe ich dann in Würzburg tatsächlich mal ein Semester gemacht das war, glaube ich, eins der spannendsten, aber für mich auch, sage ich mal, eins der schwierigsten Semester, weil ich da musste ich ein bisschen programmieren lernen und ich bin nicht gut in Mathe. Ja. Und dann ist natürlich Programmieren für mich echt eine harte Nummer gewesen. Ich habe die sogar nachher bestanden, diese Prüfung, aber ich könnte jetzt heutzutage fast gar nichts mehr sagen. Aber es war immer auch so schön zu sehen, diesen Gedankengang hinter dem Programmieren, wo es ja eigentlich dann nur mit Formeln geht, sage ich mal. Also es sind ja nur bestimmte Formeln, mit denen man bestimmte Sachen machen kann. Für mich natürlich als Mathe-Ungenie keine Chance, da der beste Programmierer zu werden. Aber meine Kollegen oder meine Kommilitonen damals waren alle gut in Mathe und die konnten dann recht schnell auch das alles umsetzen und haben sich dann gefragt, wenn man das da einsetzt, was passiert denn dann? Und ich war immer der gerade so diese Formel verstanden hat. So.
Ja, aber wirklich spannend, weil ich hätte jetzt auch zum Beispiel nie gedacht, dass beide Dinge, also Geschichte und Mathe irgendwie miteinander einhergehen könnten oder dass man das mal braucht. Aber guck mal, dann sieht man mal wieder, wie sich dann auch alles überschneidet. Ne?
Ja.
Und ich habe auch gesehen, in Museen auch werden händeringend Leute auch einfach für die Digitalisierung gesucht. Das ist auf jeden Fall da gibt es viel, viel Arbeit, viel, viel zu tun, definitiv. Um auch mal über was anderes zu sprechen, ich habe jetzt noch aber eine letzte Frage an dich. Was ist denn deine oh Gott, wie ist denn jetzt der Fachbegriff? Ich hatte Geschichts-LK, Schande über mein Haupt. oh Gott,
Also das Lieblingszeitalter meinst du vielleicht?
Richtig, das meinte ich. Vielen Dank, das schneide ich nicht raus, denn das ist authentisch. Was ist dein Lieblingszeitalter?
Das ist, ich bin auf jeden Fall kaum eine Antike-Fan, weil ich musste, ich habe Latein gemacht in der Schule, das war kein Problem. Das Latein an der Uni war viel zu heftig und ich habe ein Graecum machen müssen da an der Uni. Das hat mich so ein bisschen von der Antike losgesagt, weil Graecum ist, glaube ich, eine der schwersten Sachen, die ich persönlich jetzt auch gemacht habe. Ich habe es nachher tatsächlich bestanden, nach 2 Jahren. Mhm. Aber das war wirklich, das kann man nicht mal so in einem Semester sich mal kurz beibringen wie Französisch oder Spanisch. Graecum ist heftig. Also heute habe ich noch mit einer Kollegin darüber geredet. Da ist Latein sogar teilweise noch einfacher, weil die Struktur beim Latein etwas systematischer abläuft wie im Griechischen.
Wow.
Und beim Griechischen haben wir haben eigentlich nur philosophische Texte gelesen und ich bin jetzt auch nicht der extrem philosophisch Begabte und Versierte. Mhm. Und dann war natürlich die Schwierigkeit, also du kannst die Schrift noch kaum entziffern, dann musst du noch wissen, was da steht und dann musst du das noch einordnen können, philosophisch. Und das war dann für mich auch persönlich, gebe ich zu, das war ein bisschen, hoch. Ja, also das von Antike würde ich jetzt sagen, ist so ein bisschen, finde ich jetzt nicht so interessant. Wo ich meine Masterarbeit gemacht habe, war im Bereich frühe Neuzeit, also so 16., 17. Jahrhundert, 15. Jahrhundert, das war dann tatsächlich mal interessant, weil das so ein Thema ist, womit ich mich auch vorher noch gar nicht beschäftigt hatte. Da hat man auch ganz neue Facetten kennengelernt. Mhm. Und beruflich bin ich tatsächlich jetzt eher im 19. und mehr so 20. Jahrhundert, also vor allem, was immer kommt bei uns, ist halt vor allem eben die Nazi-Zeit, ne? Also die berühmten 12 Jahre, die sind bei uns natürlich auch ein großes Thema. Fand ich aber, als ich studiert habe, fand ich das jetzt nicht so das Thema, dass ich da direkt mir jeden Kurs von geben musste, weil ich eben eher gedacht habe, mach doch irgendwas, wo du nicht in der Schule schon 20 Mal drüber geredet hast. Also so ein bisschen auch mal den Blickwinkel erweitern. Ne? Also das fand ich interessanter. Und so habe ich dann auch meine Seminare gelegt meistens. Aber manche meiner Seminare, da hätte ich vielleicht auch eher was so nationalsozialistisch machen sollen. Ich habe mal ein Seminar über josephinische Reformen gemacht. Das war das Langweiligste, was ich in meinem Leben hier gehört habe. Eine Verwaltungsreform in Österreich. Und wir haben, meine Kollegen und ich, wir hatten gedacht, das ist irgendwas super Interessantes, Militär oder Wirtschaft oder. Und da kam dann in der ersten Stunde Verwaltungsreform von Kaiser, keine Ahnung. So, das war
schon der Begriff allein, der ist so boring.
Ja, das war
übel. In welchem Zeitalter hättest du denn gerne gelebt?
Ich glaube, wenn man auch in die Geschichte zurückgeht, kann man das schwer sagen. Also jedes Zeitalter hat seine Höhen und Tiefen gehabt. Was ich, glaube ich, super interessant gefunden hätte, wäre, glaube ich, die Französische Revolution tatsächlich, auch hier in meiner Ecke, weil hier die Franzosen einige neue Neuigkeiten auch hingebracht haben, die den Leuten hier extremst geholfen haben. Der Code Civil zum Beispiel, der ja im Rheinland eingeführt wurde, oder die Personenstandsregister, die dann hier eingestellt wurden, wodurch die Leute hier ihre Vorfahren bis in die Französische Revolution zurückverfolgen können, ohne in die Kirchenbücher zu gucken. Das ist, wenn man Familienforschung macht, ist das ziemlich interessant. Da wäre ich, glaube ich, mal gerne hier gewesen und hätte mir das angeguckt, wie die auch hier reagiert haben. Die Franzosen damals waren mir nicht so hundertprozentig beliebt, weil die natürlich auch hier viele Leute requiriert haben für ihre verschiedenen Konflikte.
Und, ja, die ist umstritten, so auch, ne? Die Französische Revolution hat ihre Vor- und Nachteile auch gehabt.
Ja, wir haben ja jetzt Napoleons großen, ich glaube, Todestag war das gewesen, gefeiert. Napoleon hat natürlich viele schöne, gute Sachen auch hier nach Deutschland gebracht. Aber seine Dauerkriege, die er geführt hat, ne, das hat natürlich auch vielen Leuten...
viel Leid hat er auch mitgebracht.
Ja, das muss man halt auch ein bisschen dabei sehen. Aber ich glaube, gerade für auch die deutsche Ecke, es war, glaube ich, auch diese Einführung von diesen Code Civil und dem anderen eine Riesenerweiterung auch. Okay, da ging es den Leuten danach definitiv besser, wenn man das vergleicht vorher.
Coole Antwort. Man merkt auf jeden Fall, du hast extremst viel Ahnung darüber. Und ich glaube, wenn sich jetzt jemand hier angesprochen fühlt und der sich einfach mal mit dir austauschen möchte, der oder die, darf er dich kontaktieren, oder?
Auf jeden Fall.
Ja, das klingt auf jeden Fall echt spannend und man kann, glaube ich, stundenlang darüber reden. Definitiv, da ist so, so viel dahinter.
Ja.
Aber es gibt natürlich, glaube ich, noch andere Dinge, auch wenn du gerne arbeitest und deinen Job, glaube ich, sehr, sehr magst. Was lässt dein Herz noch höher schlagen, so in deiner Freizeit, in deinem Hobby?
Also ich habe, glaube ich, zwei große Hobbys. Einmal ist das Fußball. Ich bin kein großer, sag ich mal, aktiver Fußballspieler, aber ich bin ein großer passiver Zuschauer und habe in meiner Studienzeit...
Fußballfan zum Gucken. So.
Ja, genau. Also ich hatte auch, glaube ich, tatsächlich eine Phase, da war das vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich habe mir dann durch Deutschland gereist, meinem Verein hinterher und also war wirklich krasser Fußballfan. Das war vielleicht auch so ein Ersatz, sage ich mal, auch weil ich damals keine Freundin hatte, da war einfach so ein gewisser Ersatz, dass man den Fußball genommen hat und dann gesagt hat, mein Verein ist dann halt so ein bisschen meine Ersatzfreundin, wo man viele Sachen auch mit dem erlebt. Man erlebt ja dann auch ganz starke Niederlagen, aber man freut sich auch total über manche Sachen und mit den Kumpels, mit denen ich damals auch rumgefahren bin, das waren schon echt teilweise richtig schöne Fahrten, die wir gemacht haben.
Ja, ist ja wie Klassenfahrt dann auch, ne? Wenn man dann mit den Kumpels dann irgendwo hinfährt. Und ja, stelle ich mir auch sehr, sehr cool vor, dass das die Zusammengehörigkeitsgefühl ja ganz groß ist im Fußball. Okay, aber ist das immer noch so? Also wenn du sagst, ist es immer noch dein Hobby? Also schaust du Bundesliga regelmäßig oder triffst dich auch regelmäßig noch mit deinen Jungs oder wie ist das aktuell?
Meine Jungs, mit denen ich zum Fußball gefahren bin, die wohnen auch, sage ich mal, in halb Deutschland. Und für die Fußballspiele haben wir uns dann getroffen. Aber momentan haben wir nur eine WhatsApp-Gruppe, wo wir dann unseren Verein kommentieren, wenn der wieder dann verloren hat oder gewonnen hat, ne, wo wir uns dann freuen und so ein bisschen gehen. Da schreiben wir dann ein bisschen drüber. Aber momentan tatsächlich mache ich da gar nichts. Sage ich mal so, für mich war es dann auch tatsächlich als Fan, der im Stadion war, auch eine große Umstellung, als diese Geisterspiele da begonnen haben. Das ist halt für einen, wenn man mal selber da gestanden hat, eine Riesenumstellung, dass man auch, dass man da jetzt nicht mit anfeuern kann und dass es vor allem so leise ist.
Es ist auf jeden Fall nicht das Gleiche. Es ist nicht ansatzweise irgendwie das Gleiche. Ganz schön traurig auf jeden Fall auch, wenn man sich dann so ein Spiel anguckt. Ich finde es auch ganz, ganz merkwürdig. Das klingt dann immer wie so eine Art, wie so ein Training oder so, als wäre es gar nicht das Spiel, ne?
Ja, das klingt so wie Kreisklasse, ohne jetzt geht das gegen Kreisklasse zu sagen, aber so, dann brüllt irgendeiner noch was rein, ne?
Und man hört auf einmal die Trainer, ne? Man hört auf einmal so, auch Aussagen vom Spielrand, die sonst nie gehört werden, ne? Das stimmt. Was ist denn das zweite Hobby?
Das zweite Hobby, ich gehe super gerne in die Natur und das habe ich auch damals mit meinem Vater, habe ich das ein bisschen auch mitgelernt, habe ich irgendwann auch einen Jagdschein gemacht. Und das ist, glaube ich, auch meine zweite große Leidenschaft. Also ich bin fast, wenn ich kann, bin ich dann draußen, aber nicht auch mit Waffe, sondern viel auch ohne Waffe, einfach nur zum Gucken. Gucken, wo läuft denn was, und kann mich auch super auf den Hochsitz setzen und dann mich einfach freuen, wenn ich was sehe. Mhm. Das ist für mich gar kein Problem.
Ja, da geht es ja auch um viel in der Natur zu sein und auch nah an der Natur zu sein. Du hattest ja im Vorgespräch mir gesagt, du hast da ein bisschen Bammel, das zu erzählen. Ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen, weil das Thema spaltet die Gemüter. Aber es ist ja eigentlich immer gut, über Dinge zu reden, weil so kann man ja auch mit Vorurteilen vielleicht aufräumen beziehungsweise Aufklärung betreiben und dann auch vielleicht sagen, was ist ein Jäger eigentlich oder wozu sind Jäger eigentlich da, ne? Also ja. Was würdest du einer Person sagen, die dir begegnet und dich komplett verurteilt dafür, dass du das tust oder dass du das bist? Was würdest du da antworten oder wie begegnest du solchen Personen?
Ich glaube, ich würde auf jeden Fall mit der erstmal darüber diskutieren, also was ihr Haupt Grund ist, warum sie die Jagd schlecht findet.
Sagen wir, Hauptgrund ist, ihr tötet Tiere. Ihr schießt auf Tiere.
Ja. Ne? Da kann man im Endeffekt sagen, dass ein Teil davon, von diesem Schießen, ist auch einfach Druck von außen. Also gerade bei der Schweinepest wurde ja auch auf die Jägerschaft dann Druck ausgeübt, dass die da vor allem viel schießen sollen. Ein Teil ist aber auch, dass man, sag ich mal, ich habe das manchmal verglichen mit so einem Garten. Ne? Also es gibt halt auch manchmal zu viele. Und die Leute wissen auch teilweise nicht, dass die sich dann untereinander auch vertreiben oder sich dann auch gegenseitig, sag ich mal, wehtun. Und da ist es manchmal auch gut, wenn man den Bestand einfach auf einer gewissen auch Größe hält, damit halt solche Szenen nicht kommen, damit zum Beispiel die sich auch nicht untereinander vertreiben, dann häufiger über die Straßen laufen oder in die Städte emigrieren. Ich bin in Berlin, ist das, glaube ich, ein großes Thema. Ne? Da haben die, glaube ich, Wildschweine sogar in der Stadt irgendwo.
Ganz großes Füchse. Mir begegnen hier Füchse in meiner Stadt. Also in meiner Stadt Berlin. Das klingt ja jetzt, weil ich die Königin bin. Also hier in meiner Gegend ist mir letztens auch an den Mülltonnen halt um 21 Uhr der Dämmerung eben ein Fuchs über den Weg gelaufen. Und es ist schon so furchtlos, ne? Und du denkst dir so, was zur Hölle, das ist ein wildes Tier, ne? Und das läuft dir einfach entgegen, so total locker, irgendwie richtig entspannt. Also hier haben wir, Wildschweine, auch aufgrund von der Nähe zu Polen auch, ne? Und Füchse und ganz viele Waschbären. Eine kleine Waschbärplage gab es hier auch mal in der Gegend, genau. Genau, also das ist ja mit einer der ersten Gründe zu sagen, der Bestand wird auch geordnet. Der Jäger ist dafür da, um auch ein bisschen Ordnung reinzubringen. Ne?
Ja.
Und wie du sagst, es gibt die Argumente eben, was das eigentlich auch heißt, ne? Wenn Tiere wenn es eine Überpopulation gibt, ist das auch nicht gut. Was ist denn mit Menschen, die sagen, ja, lass doch die Natur so frei gedeihen, wie sie nun mal ist? Ist das ein Widerspruch oder funktioniert das eben mit den Menschen nicht? Was glaubst du?
Ich glaube, ehrlich gesagt, dafür gibt es einfach schon zu viel auch Menschen und zu wenig Platz für die Natur, um sich selber, sag ich mal, auch gedeihen zu können. Und wir greifen in allen möglichen Bereichen ja auch viel zu viel in die Natur ein, um jetzt der Natur irgendwelche eigenen Möglichkeiten zu geben, sich zu regulieren. Also wenn man überlegt, wie viele Maisfelder im Spätherbst überall rumstehen, das ist ja nicht natürlich, ne? Das mal zum als Beispiel zu nehmen.
Monokultur, und Stichwort.
Diese ganzen Monokultur. Auch beim Wald, das sieht man manchmal auch, 100 ganze ganze Wälder voll Kiefern oder Nadelwald, das ist ja auch nicht natürlich da gewachsen, sondern hat der Mensch dahin gepflanzt. Und solange wir natürlich so stark auch in die Natur einwirken, hat die Natur keine Chance, sich selber möglicherweise zu regenerieren. Und da müssen wir eigentlich auch selber der Natur dann, sag ich mal, helfen, dass da eine gewisse Regulierung stattfindet. Auch der Wolf zum Beispiel spielt da ja schon eine gewisse Rolle drin, aber man merkt ja auch trotzdem, obwohl es den Wolf auch gerade in Brandenburg oder Berlin in der Ecke da gibt, die Schweinepest war ja trotzdem ein Thema. Also es war nicht so, dass die Wölfe dann da auch eine Regulierung oder eine so starke Regulierung gefahren haben, sondern da musste ja auch Jäger wiederkommen und das machen.
Ja, also ich höre auf jeden Fall, dass du sehr, sehr viel Ahnung über das Jagdthema hast. Natürlich, du bist Jäger. Und ich glaube aber, dass das den zeitlichen Rahmen auch sprengen würde. Aber du hast viele, viele wichtige Dinge gesagt, die man auch wissen sollte. Und man sollte vielleicht bei dem Thema nicht direkt, ja, alle über einen Kamm scheren, ne? Und vielleicht auch mal nachfragen. Und wenn sich jemand für das Thema interessiert, der darf dich dann natürlich auch kontaktieren, ne? Und man kann sich darüber austauschen.
Ja, genau. Also ich bin dann auch ein sehr offener Typ, kann ich auf jeden Fall sagen. Auch für Diskussionen immer offen. Und da freue ich mich auch immer darüber, wenn man da gute Diskussion führt, wo man auch Argumente austauscht. Das ist immer mal total mein Ding. Also
ja, das ist merke ja,
auch, ja. Dass ich mit Kumpels auch gerne über verschiedene Themen, auch gesellschaftlich spreche, ob es Politik ist oder soziale Themen oder ob wir uns dann nur diskutieren darüber bei Star Wars zum Beispiel, wann kommt der nächste Film raus oder bei Herr der Ringe, das Untersuchen. Also das sind auch so, sag ich mal, Sachen, die man mir vielleicht nicht im ersten Moment denken würde, aufgrund meines Lebenslaufes oder was man bisher gehört hat. Also ich bin natürlich auch großer Star Wars-Fan, ich bin damit aufgewachsen, muss man einfach klar sagen. Bin auch Herr der Ringe, meine ganzen Kumpels feiern das ebenfalls. Und ich war auch teilweise, muss ich sagen, Zocker, aber mittlerweile bin ich da raus und hatte während meines Studiums so eine kleine Gruppe, wo ich mit denen League of Legends ein bisschen gespielt habe. Das ging vor allem aber für mich darum, meine Kumpels halt zu sehen, weil wir waren in verschiedenen Städten am Ende des Tages und mit League of Legends hatten wir so ein Ding, wo wir im Endeffekt alle zusammen was zocken konnten, aber an fünf verschiedenen Städten oder fünf verschiedenen Orten saßen. Also so, wie es jetzt bei Corona ist, nur 5-6 Jahre früher halt so ein bisschen.
Ja, ist ja auch eine totale tolle Gemeinschaftssache, die man da macht. Und am Ende ist es ja auch egal, finde ich, was man dann macht. Hauptsache, jeder ist irgendwie zufrieden mit dem, ne, mit der Aktivität. Wenn du jetzt sagst, du bist auch Star Wars Fan, ist das so ein Fangefühl, geht es ganz tief und weit? Oder sagst du nur, du magst die Filme oder gehst du auch gerne auf so Treffen oder hast, ich spinne jetzt mal rum, irgendwie zu Hause ganz viel Poster hängen oder wie weit geht die Fanliebe?
Also es ist nicht wie Fußball. Also ich fahre jetzt nicht rum und versuche jedes Treffen da mitzunehmen. Also ich bin einfach, ich mag das Thema irgendwie gerne. Und wie gesagt, ich bin halt ein bisschen mit aufgewachsen. Mein bester Kumpel ist auch großer Fan davon. Und insofern bin ich ein bisschen damit aufgewachsen. Aber das ist nicht das wie zum Beispiel beim Fußball, wo man ja auch komplett dann dazwischen steht dahinter steht und wo man sich dann, wo früher war es so, dass auch mal die Woche gerettet war, wenn der Verein ein gutes Spiel gemacht hat. Ne? Das ist bei Star Wars natürlich, wenn die Filme schlecht sind, wie die letzten waren jetzt nicht so berauschend, dann bin ich natürlich weniger enttäuscht. Das ist nicht so stark.
Okay, alles klar. Hätte ja sein können. Das ist ja auch immer ganz spannend. Manchmal gibt es ja auch Leute, die gerne was sammeln, ne, zu einem bestimmten Thema oder so. Hätte ja sein können, dass da noch was gibt. Was gibt es denn noch, was man unbedingt über dich wissen sollte, wenn man dich jetzt kontaktieren möchte? Also worauf darf sich die Dame, die jetzt vielleicht sagt, ja, ich möchte mehr über dich erfahren, einstellen? Wer meldet sich da zurück? Gibt es da noch irgendwas, was nicht ungesagt werden oder ungesagt bleiben darf? So.
Puh, also suche im Endeffekt so eine, sag ich mal, bodenständige, aber selbstbewusste Persönlichkeit, mit der man im Endeffekt einfach man muss nicht viel gemeinsam haben, aber man muss halt viel unternehmen können, glaube ich, zusammen. Und auch, wo ein bisschen auch die Interessen können sich überschneiden. Zumindest, glaube ich, wäre es schön, wenn man beide offen ist für Neues. Das wäre, glaube ich, so das Optimum. Also jemand, der tendenziell auch eben auch mich umpolen würde. Das habe ich auch schon mal ein bisschen besprochen mit Kumpels. Das wäre, glaube ich, bei mir schwierig, weil ich bin, glaube ich, keiner, der von jetzt heute auf gleich einfach Sachen auch dann verändert. Und sowas wäre, glaube ich, dann schon schwierig. Aber jemand, der sehr offen ist und an offene Themen oder neue Themen rangeht, also ich bin das ja auch selber.
Ja.
Das wäre dann schon optimal.
Was ich ganz spannend finde, du sagst, du machst jetzt nicht von heute auf morgen, änderst du Sachen jetzt eher nicht. Kannst du da ein Beispiel aus dem Leben geben oder das näher erläutern?
Also es sind vor allem Sachen, die mir wichtig sind. Also klar, ich habe ein Studium von heute auf morgen im Endeffekt geschmissen. Also was heißt geschmissen, aber ich habe ein Fach von heute auf morgen geändert, weil ich gemerkt habe, dass das nicht meins war. Da treffe ich die Entscheidungen halt sehr schnell. Aber wenn es zum Beispiel darum geht, Hobbys aufzugeben, ne, wie zum Beispiel PC-Spiele früher aufzugeben, das war dann schon ein bisschen, da war ich schon, habe ich schon ein bisschen für gebraucht und bin auch, sag ich mal, auch dann während meiner Marinezeit war ich auch länger auch noch weiter ein kleiner Zocker. Das ist aber mittlerweile tatsächlich komplett raus, fast, kann man sagen. Weil das war ein Hobby, das ist bei mir halt wichtig und habe ich aber dann, sag ich mal, irgendwann auch aufgegeben. Aber ich könnte jetzt nicht von heute auf morgen sagen, machen wir einfach keine Jagd mehr oder gehen wir nicht mehr zum Fußball. Wenn das halt auch andere fordern, das wäre, glaube ich, für mich auch schwer, weil da ist es, also das wenn ich was mache. Das ist
auch schwierig, ja, finde ich auch in einer Beziehung, jemanden aufzufordern, mit etwas aufzuhören. Ich weiß nicht, ob das dann die richtige wäre, ne?
Ja, also wenn ich auch was mache, das kann ich, glaube ich, sagen, dann mache ich das halt auch, hört sich immer blöd an, aber mit vollem Herzen. Ne? Das ist dann auch richtige Passion und dann sowas kann man halt auch schlicht, da würde ich mal jetzt was sagen, von heute auf morgen ändern.
Definitiv nicht, sollte man ja auch nicht, also finde ich dann auch. Vielleicht, ja, also nee, also jeder, der dich wirklich kennenlernen will und dich von Herzen liebt, der sollte das dann auch akzeptieren irgendwie, ne? Vielleicht kommt da was Neues dazu, vielleicht kann man sich gegenseitig nochmal irgendwie inspirieren, das ist ja auch das Schöne, aber so die Dinge, die man selbst mag, davon sollte man sich nicht abbringen lassen. Ich weiß, das ist manchmal ganz schön schwer.
Oh ja.
Weil das in der Beziehung dann doch auch manchmal so Dynamiken annimmt, ja, die man dann vielleicht selbst gar nicht so versteht. Wenn du jetzt sagst, die Partnerin sollte oder die Partnerin, die dir zusagen würde, sollte selbstständig und bodenständig sein. Das sind ja auch zwei Worte, die jeder für sich anders interpretieren könnte. Kannst du da auch nochmal näher drauf eingehen? Also wenn du dir die Traumfrau vorstellen kannst oder backen könntest jetzt mental, wer sollte da vor dir stehen?
Ich glaube, das sollte eine Person sein, die im Endeffekt unabhängig, auch finanziell oder auch lebenstechnisch von mir ist, aber die gerne auch dann neue Sachen kennenlernt. Also jemand, der jetzt zum Beispiel auch sagt, hier, ich müsste mich finanziell abhängig machen oder möchte mich finanziell abhängig machen, das wäre für mich auch, glaube ich, da bin ich auch kein Typ für. So, ich bin hier sehr hilfsbereit und auch, ich denke, auch sehr stark familiär, wenn auch in der Familie Probleme sind, gehe ich das an, aber ich bin eigentlich keiner, der jetzt jemanden sucht, der, sag ich mal, nur darauf aus ist oder das mit einbezieht, dass man für einen mitsorgt, sondern das wäre, glaube ich, das ist auch, glaube ich, was mir wichtig wäre. Und dass ich vor allem suche ich halt selbstbewusst und bodenständig. Ne? Also selbstständig, glaube ich, ist man ab einem bestimmten Alter sowieso und vermutlich mal sind sowieso fast alle Frauen mittlerweile. Ne? Wir leben ja nicht mehr 19. Jahrhundert.
Nee.
Das mal wieder auf die Geschichte zu greifen, ne? Sondern wir sind ja schon so, dass die, sag ich mal, 99,9% der Frauen ja ihr eigenes Leben im Endeffekt auch sehr gut führen können.
Ja, definitiv. Ja, sollten auf jeden Fall auch. Stimmt, da schließt sich wieder die Klammer mit der Geschichte, siehst du? Sehr schön. Mein Lieber, da ich auf die Uhr schaue, müssen wir leider zum Ende kommen, aber ich habe zum Ende hin immer drei unvollständige Sätze. Ich würde dich bitten, diese zu vervollständigen, ja?
Ja.
Deiner Meinung nach ist das Leben zu kurz, um?
Nicht alles ausprobiert zu haben, was möglich ist.
Ja, und möglich ist sehr, sehr viel. Ne? Das können wir uns, glaube ich, manchmal gar nicht so richtig ausmalen. Was soll denn ausprobiert werden als nächstes? Was willst du können oder was willst du machen als nächstes, wonach dein Herz gerade schlägt?
Also das nächste Große, was ich, glaube ich, machen werde, ist erstmal eine Reise. Da ist aber jetzt noch nicht klar, was für eine Reise und wohin. Also ich hatte einen Kumpel, habe ich ein bisschen überlegt, mir Bosnien-Herzegowina anzugucken, weil darüber hat man nichts. Also weiß man gar nichts.
Ja, sehr gute Idee.
Das ist auch so ein bisschen so, man kennt das Land null, weiß gar nicht, was es da so gibt und fährt da einfach mal hin. Also ich habe das mit dem gleichen Kumpel schon gemacht. Wir waren in Slowenien, Kroatien. Wir so einen kleinen Roadtrip gemacht und das war eigentlich, wir haben uns vorher nichts angeguckt. Und das war tatsächlich, sowas mache ich, glaube ich, nochmal. Also wenn das mit Corona jetzt, sage ich mal, ein bisschen entspannter wird, dann wäre das, glaube ich, das Erste, wo ich sagen würde, das wäre jetzt mein nächstes großes Ziel oder meine nächste große Tätigkeit.
Sehr, sehr schöner Plan. Ich finde auch, der Osten Europas ist zu wenig bekannt und man sollte mehr darüber erfahren, um es besser zu verstehen. Definitiv. Dann der nächste Satz. Frauen begeistern mich, wenn sie?
Sie selbst sind. Also jemand, der auch so ein bisschen mal so und mal so ist, oder man merkt das ja, wenn manche Menschen was spielen wollen, das begeistert mich nicht. Also jemand sollte schon sie selbst sein im Endeffekt.
Das ist, dann kommt man ja auch nicht weit. Also langfristig gesehen ist das nie eine gute Idee. Auf jeden Fall. Und der letzte Satz, bevor ich sterbe, möchte ich?
Eine Familie haben, auch vielleicht Kinder und mit meiner Partnerin hoffentlich so einen schönen, entspannten Lebensabend genießen. Das wäre
ein schöner Plan.
Ja.
Dann wünsche ich dir alles, alles Liebe dafür und hoffe einfach, dass dass bald die Richtige vor deiner Nase steht. Und wer weiß, vielleicht hat ja jetzt hier mal zugehört, die dich kennenlernen möchte. Das wäre wirklich toll. Vielleicht die 6. Erfolgsgeschichte, die wir zu verzeichnen haben. Das wäre doch schön.
Ja.
Ja, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für deine offenen Worte, für deine ausführlichen Erzählungen aus deinem Leben. Ist nicht selbstverständlich, deswegen großes Danke dafür. Und pass weiterhin auf dich auf. Und begeister dich weiterhin für so viele Dinge.
Ja, vielen Dank auch für das Interview. Das war wirklich gut geführt. Ich habe ja ein bisschen selber mal Interviews geführt. Mhm. Kann man nur den Hut vorziehen.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Ist auch immer, also nach all den Monaten, es ist eine gute Übung, auf jeden Fall. Und es ist auch immer wieder für mich ein Abenteuer, sich auf neue Leute einzulassen. Das macht großen Spaß. Gut, dann alles Gute und danke nochmal und bis dann.
Ja, bis dann.
Tschüss. Ciao. Und möchtest du Georg jetzt kennenlernen, dann schreib mir doch eine E-Mail und zwar an podcast@frag-marie.de und jede Post, wirklich jede, dafür lege ich meine Hand ins Feuer, wird an ihn weitergeleitet. Vielleicht kennst du ja jemanden in deinem Freundeskreis oder in deinem Umfeld, die sehr, sehr gut zu Georg passen könnte und sich prima mit ihm unterhalten könnte über die Dinge, die ihn so begeistern. Die Jagd zum Beispiel, ihr habt es gehört, er diskutiert sehr, sehr gerne darüber. Wenn du da jemanden kennst, dann freuen wir uns, wenn du diese Folge teilst. Du darfst aber auch selbstverständlich selbst dabei sein, hier im Podcast zum Verlieben. Nutz das doch als eine Plattform, dich mal vorzustellen, als eine schöne neue Alternative zu Tinder und Co. Jeder ist willkommen. Wenn du Lust darauf hast, schreib mir noch eine Nachricht an die gleiche E-Mail-Adresse und zwar an podcast@frag-marie.de. Und wenn du heute neu dabei bist und sagst, dieser Podcast gefällt mir, ich will ihn supporten, dann kannst du das tun, indem du uns eine Bewertung dalässt im Podcatcher deiner Wahl. Das hilft uns ungemein, noch besser gehört zu werden und noch mehr Herzen zu erreichen. Oder du lässt auch einfach direkt mal ein Abo da. Das hilft uns auch und dir vor allem, dann verpasst du nämlich keine neue Folge mehr. Vielen Dank.